The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue, sehr sommerliche Woche. Heute ist Montag, der 23. Juni.
There's no military in the world that could have done what we did tonight. Not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago.
Der US-Präsident lobt das Militär und natürlich auch sich selbst. Das iranische Atomprogramm sei zerstört, meldet er. Dem lieben Gott sei Dank, sagt er.
And I want to just thank everybody and in particular God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel and God bless America. Thank you very much. Thank you.
6 Tarnkappenbomber haben ein gutes Dutzend der größten bunkerbrechenden Bomben auf dem Iran abgeworfen. Fordo ist eine dieser Anlagen zur Anreicherung von Uran, 150 Kilometer von Teheran entfernt. Mit den 13.000 Kilobomben, 13.000, das ist das Gewicht ungefähr von 22 ausgewachsenen Pferden, wurde der Komplex angegriffen, den die Iraner tief in ein Bergmassiv gebaut haben. Auch 2 weitere dieser Atomstandorte wurden bombardiert. Damit hat Amerika am Wochenende dem Verbündeten Israel sehr geholfen.
Including Fordo, Natanz and Esfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There's not another.
Durch das Völkerrecht ist diese Militäraktion Midnight Hammer, hat man sie genannt, nicht gedeckt. Interessiert Trump nicht so sehr. Der regelbasierte Westen ist offenbar was für Anfänger oder für Annalena Baerbock, aber nicht für echte Männer wie ihn. Trump kündigt weitere Attacken an, wenn der Iran jetzt keinen Frieden macht.
Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
Diese Aktion Midnight Hammer ist eine sehr eindimensionale Antwort auf einen vielschichtigen Konflikt. Man nennt Leute wie Trump einen Direct Shooter. Nur die Erfahrung lehrt, mehrdimensionale Probleme feuern zurück ohne Vorankündigung und oft mit Todesfolge für viele Menschen. Die Geschichte der amerikanischen Außenpolitik hat das oft bewiesen. Zum Beispiel, als nach 9/11 die US-Truppen nach Afghanistan marschierten. Enduring Freedom, dauerhafte Freiheit, so der Name dieser Mission. Im Nachhinein klingt das wie ein Hohn. Zum einen suchten, fanden, liquidierten die Amerikaner im Nachbarland Pakistan tatsächlich Osama bin Laden, den Drahtzieher von 9/11. Am 2. Mai 2011 wurde er hingerichtet. Präsident Obama war damals der verantwortliche Commander in Chief.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
Aber die Taliban machte das nicht klein, die amerikanische Armee und ihre Verbündeten bekamen die Islamisten nicht unter Kontrolle. Tja, nach dem überhasteten Rückzug, 20 Jahre nach 9/11, 2021 der Rückzug, da fiel das hochmoderne Kriegsgerät der USA, also der bestausgestattetsten Armee der Welt, fiel dieses Kriegsgerät dann den Steinzeitkriegern Taliban in die Hände. Und seitdem sind das keine Steinzeitkrieger mehr. Tja, und im Iran hat Amerika eben oft auch eine unrühmliche Rolle gespielt und keineswegs nur die des Opfers. 1953 zum Beispiel, da stürzte die CIA in Teheran den sozialistischen Premier Mohammed Mossadegh, obwohl er demokratisch gewählt war. Ziel des Putsches war, laut den Dokumenten, die mittlerweile freigegeben sind, die Installierung einer pro-westlichen Regierung. Tja, als Marionette wurde dann der Schah installiert. Ein Glitzerprogramm für die Medien bot der Schah mit seiner Frau und in der Kulisse regierten die Folterknechte. Das Volk litt, der Despot und seine Gattin lebten in Saus und Braus. Den USA war es recht. Er hörte nicht auf den Willen seines Volkes, sondern auf den der US-Präsidenten von Kennedy bis Carter. Tja, und währenddessen wuchs die Wut des iranischen Volkes und der Ruhm des schiitischen Ayatollahs Khomeini. Tja, der wuchs auch. Der war im Pariser Exil und jetzt auf einmal war er eine Kultfigur. 1979 kehrte er unter großem Hurra in den Iran zurück und rief die Islamische Republik aus. Die USA hatten mit ihrer undemokratischen CIA-Aktion diesen radikalen Islamismus ausgebrütet. Der Schah war schon geflohen, die radikalen Mullahs übernahmen also die Macht und errichteten einen Gottesstaat. Tja, und das Atomprogramm, das war gar nichts Neues, das war schon lange vor diesen Geschehnissen entstanden und wurde erdacht in den USA. Atoms for Peace, Atome für den Frieden, hieß eine berühmte Rede, die Präsident Eisenhower 1957 vor der UN hielt, das Ziel, Atomenergie friedlich zu nutzen und dieses Konzept weltweit zu verbreiten, auch im Iran.
United States knows that peaceful power from atomic energy is no dream of the future. That capability already proved is here, now, today.
Also startete der Iran unter der Führung Amerikas und des Schah ein Atomprogramm. Eisenhower schenkte dem Staat einen Forschungsreaktor, der Iran bekam Atomelemente und das Training von Ingenieuren. Als die Mullahs dann an die Macht kamen, fiel ihnen dieses ganze Know-how, die nukleare Infrastruktur in die Hände, made in den USA. Denn es war nicht nur Eisenhower, es waren alle Präsidenten danach, die ein Interesse daran hatten, dass der Iran nuklear sich versorgen konnte, friedlich nuklear. Und deshalb haben von Kennedy bis Lyndon B. Johnson und am Ende eben auch Nixon, Ford, Carter alles getan, um den Iran nuklear auszustatten. Fazit: Der finale Rettungsschuss der US-Armee vom Wochenende war mutmaßlich eben nicht der finale Rettungsschuss, sondern der Startschuss. Der Startschuss für einen neuen Nahostkrieg, jetzt mit den USA als Kriegspartner. Der alte Einstein hatte eine ziemlich düstere Vision dazu. Zitat: Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg, so Einstein, werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Theresa von Rehlingen-Prinz ist Kommunikationsstrategin und Dokumentarfilmerin. Sie ist derzeit in Tel Aviv. Seit der Krieg nämlich zwischen Israel und Iran tobt, kommt sie da auch gar nicht weg. Gestern Abend habe ich sie angerufen.
Die auf der einen Seite wissen, dass das iranische Regime sich nicht diplomatisch überzeugen lässt, aber gleichzeitig spüren sie natürlich auch, wie ernst und gefährlich die Lage ist, wie viele Leute sterben, wie viele Leute bis jetzt schon ihr Zuhause verloren haben.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York erklärt, was der Krieg in Nahost für die Wall Street bedeutet. Und ein Tech-Milliardär plant die Zukunft mit seinen extrem zahlreichen Kindern. Und dann ist noch zu berichten über die Museen in Europa, denn die leiden unter den vielen Selfies ihrer Besucher. Iran wehrt sich und deshalb richten wir heute Morgen den Blick auf Tel Aviv, eine Stadt in Israel, die weiter unter Raketenbeschuss aus dem Iran steht. Ich habe mit Theresa von Rehlingen-Prinz gesprochen. Sie ist 29 Jahre alt und erlebt das Geschehen vor Ort mit. Sie ist eine tapfere Frau, sie ist Dokumentarfilmerin und sie ist kurz vor Ausbruch des Krieges zwischen den Israelis und den Iranern nach Tel Aviv geflogen. Tja, dort plante sie eigentlich zwei Filme zu drehen, zwei Dokumentarfilme. Einen über eine befreite Geisel aus dem Gazastreifen und einen weiteren Dokumentarfilm über einen arabischen Israeli, der als Polizist seinen Alltag in Tel Aviv ihr erzählt. Theresa führt derzeit Interviews für diesen zweiten Film mit dem Polizisten und hilft in diesen Tagen beim Herrichten von Luftschutzbunkern. Außerdem hat sie noch einen verletzten Welpen in ihre Obhut genommen. Gestern Abend habe ich sie angerufen. Hier ihr Tatsachenbericht, eine authentische, reale und dennoch, trotz dieser schwierigen Situation, zuversichtliche Stimme aus einer bildgewordenen Welt. einen schönen guten Abend, Theresa von Rehling-Prinz.
Guten Abend, lieber Gabor.
Theresa, du bist nach wie vor in Tel Aviv. Beschreib uns deine Stimmung heute Abend.
Meine Stimmung ist okay. Es ist seit heute Morgen relativ ruhig. Wir hatten um 7.30 Uhr den letzten Alarm und waren da ungefähr 40 Minuten im Bunker. Seitdem gab es keine Alarme und Sirenen. Und auch die letzten zwei Tage hat sich das auf jeden Fall reduziert. Also tagsüber sowie nachts gab es weniger Alarme und weniger Zeit im Bunker.
Nun haben ja die Amerikaner diesen massiven Schlag auf die Atomanlagen gemacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Wie denken die Menschen, die du triffst in deinem Umfeld, auch im Bunker, über die Gegenreaktion, die jetzt zu erwarten ist?
Also in Gesprächen höre ich raus, dass die Leute sich auf jeden Fall in einem Dilemma befinden, was die gestrige Operation der USA angeht. Also man hört raus, dass sie auf der einen Seite wissen, dass das iranische Regime sich nicht diplomatisch überzeugen lässt. Aber gleichzeitig spüren sie natürlich auch, wie ernst und gefährlich die Lage ist, wie viele Leute sterben, wie viele Leute bis jetzt schon ihr Zuhause verloren haben und befürchten deshalb auch, dass es zu einer großen Eskalation führen kann.
Und denken ja viele hier in Deutschland, der Iron Dome, also dieses Sicherheitsnetz über Tel Aviv, Jerusalem, über dem Land letztlich zur Raketenabwehr, das hält alles ab. Aber so ganz ist das nicht, richtig?
So ganz ist das nicht, aber man muss auch dazu sagen, so ein Beschuss wie in der letzten Woche, den gab es lange nicht mehr. Und auch die Munition, die Raketen, die eingesetzt wurden, das ist bis jetzt so noch nicht passiert. Also diese illegale Streumunition, das hat sich auf jeden Fall bei den Menschen, also man merkt, dass sich das groß verändert hat und dass sie spüren, dass es jetzt wirklich auf der einen Seite bald zu Ende gehen kann, auf der anderen Seite wirklich noch viel, viel schlimmer werden kann und dass der Iron Dome viele von diesen riesigen Raketen, die ja zwischen 700 Kilogramm und 1000 Kilogramm liegen, eben nicht immer abfangen kann.
Was ist das mit der Streumunition, Theresa? Erklär uns das. Wie fühlt sich das an? Wie artikuliert sich das?
Das artikuliert sich so, dass in der Nähe von Tel Aviv eben was eingeschlagen ist und sich das ja nochmal abgesplittert hat und auch ein Mann davon getroffen wurde. Das ist eben anders wie diese, sage ich in Anführungszeichen, normalen Raketen, die einschlagen und man danach 10 Minuten später, 5 bis 10 Minuten später rausgehen kann, wenn man merkt, dass die Infrastruktur eben um sich herum nicht kollabiert. Da ist es halt so, dass es eben diese weiteren Schläge gibt und die sind nicht so richtig einzuschätzen, auch wie die sich verteilen.
Beim letzten Mal hattest du gesagt, zunächst ist kaum einer in den Bunker gegangen. Wenn der Alarm kommt, jetzt gehen alle in den Bunker. Wie ist das jetzt? Ist das sozusagen eine hohe Menschendichte, auf die man da trifft in diesen Bunkern? Oder haben die Leute gelernt, mit diesen ewigen Alarmen, Bombenalarmen zu leben?
Ich würde sagen, nachts ist es eine wirklich hohe Dichte. Tagsüber versuchen die Leute hier den Alltag irgendwie normal zu bewältigen. Das heißt aber auch, dass man sich manchmal eben in Situationen befindet, wo ein Alarm losgeht und kein offizieller Bunker in der Nähe ist. Das heißt, die Leute suchen Schutz in Parkhäusern, gehen in die tiefste Etage, die irgendwie möglich ist und suchen da Schutz.
Nun bist du ja in Israel nicht als Touristin, sondern als Dokumentarfilmerin. Du hast dir ein Projekt vorgenommen. Wie kommt dieses Projekt unter diesen Umständen jetzt voran? Was ist dein Plan?
Also der Plan ist, dass ich mich auf die eine Doku mehr fokussiere als auf die andere, weil es sein kann, dass ich morgen die Chance habe, den arabisch-israelischen Polizisten zu treffen, der gerade eine halbe Stunde von Tel Aviv im Einsatz ist und zwar eigentlich Tag und Nacht, aber morgen vielleicht ein paar Stunden Freizeit bekommt und bereit ist, mich da für ein Vorgespräch zu treffen. Die Doku mit der befreiten Geisel, die werde ich erstmal verschieben, da das momentan nicht so aussieht, als wäre irgendjemand, der diese Gefangenschaft erlebt und überlebt hat, bereit, bei diesen neuen Beschüssen aus seiner Wohnsituation herauszukommen oder sich zu treffen.
Und dieser Polizist ist nicht irgendein Polizist. Erklär uns mehr darüber. Das ist ein ganz besonderer, weil ein arabischstämmiger Mensch.
Genau, der lebt hier auch in einem eher hauptsächlich arabischen Dorf und ist hier aufgewachsen und hat früher in der Landwirtschaft gearbeitet und ist seit ungefähr 7 Jahren Polizist, der auch einen Bruder hat, der Polizist war, der angeschossen wurde von einem Terroristen, seitdem im Rollstuhl sitzt und auch seine Schwester ist Polizistin in Israel, alle in verschiedenen Orten. Aber das war eine Geschichte, die mir so bis jetzt oder ein Mensch, der mir so bis jetzt nicht oft untergekommen ist und von dem ich vor allem auch im deutschsprachigen Raum nicht viel gehört habe, obwohl es ja 2 Millionen arabische Israelis hier gibt.
Neulich ist ja eine Bundeswehrmaschine von Tel Aviv aus gestartet. Die Bundesregierung hat einen guten Teil Bundesbürger zurückgeholt aus dieser Stadt, die ja unter Beschuss steht. Du bist nicht mitgeflogen. Warum eigentlich nicht, Theresa? Weil du besonders mutig bist? Todeslustig? Nein.
Nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich erst von den Maschinen gehört, als die wieder in Deutschland gelandet sind. Wir haben, oder jeder Deutsche, der sich eben eingetragen hat bei Elefant, hat eine Benachrichtigung bekommen danach, dass es eben diese Flüge gab. Meine Vermutung ist, dass die sich vor allem auf Mütter und auf Kinder oder Personal der deutschen Botschaft hier fokussiert haben. Das kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber leider gab es dieses Angebot für mich bisher noch nicht.
Aber wenn es das gäbe, würdest du das Land verlassen?
Ich würde das Land verlassen. Gleichzeitig bin ich schon hin und her gerissen, weil ich bin wahnsinnig beeindruckt von der Hilfsbereitschaft hier der Menschen. Und das hat mich auch angesteckt und dazu geführt, dass ich hier mitgeholfen habe, mit einem Team vor allem junger, freiwilliger Bunker auszuräumen, wieder bereit zu machen für Bunker, da sie zum Beispiel für andere Sachen benutzt wurden. Wir hatten einen Fall, wo eine Dame über Jahre Sachen in diesem Bunker gehortet hat und das führte dazu, dass das ganze Haus das in dieser jetzigen Situation nicht benutzen konnte und das Haus verlassen musste und irgendwo außerhalb Schutz suchen musste. Deshalb haben wir da mit angepackt und es gibt ganz viele solche Aktionen. Man kann Klamotten zusammenpacken und spenden für die 9000 Evakuierten. Und während ich das Gefühl habe, dass ich hier irgendwie beitragen kann und helfen kann, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, wann ich ausreisen werde. Ich habe aber, wie gesagt, auch noch nicht die Möglichkeit bekommen.
Den Menschen geht es in schwieriger Verfassung. Wie geht es den Tieren eigentlich in so einer Stadt dann?
Den Tieren, also ich muss sagen, es gibt teilweise fast in den Bunkern, also nicht überall, aber mehr Hunde und Katzen als Menschen. Also die Tiere stehen den Menschen sehr nah. Ich habe jetzt auch gerade gestern einen verletzten Welpen bekommen aus einer Stadt, die heißt Jerucham. Es ist ungefähr 2 Stunden weg von Tel Aviv. Da wurden viele Raketeneinschläge verzeichnet. Und ich habe über Social Media, über Instagram eben erfahren, dass da ein kleiner Hund ist, der unbedingt zumindest temporär aufgenommen werden muss und zum Tierarzt gebracht werden muss. Das heißt, das habe ich gemacht, aber ich suche jetzt gerade eine Stelle oder einen Menschen, der ihn langfristig adoptieren möchte.
Das heißt, du hast neben allem, um das du dich kümmern musst, jetzt auch noch einen Welpen bei dir?
Ja, genau.
Wo ist der jetzt gerade? Hört er uns zu?
Nee, der ist im Nebenzimmer. Der muss nämlich, weil er noch nicht stubenrein ist, ein bisschen verbarrikadiert werden. Aber der kommt natürlich, also heute Morgen um 7.30 Uhr kam der unter meinen Arm und dann sind wir zum Bunker gelaufen.
Theresa, klingt nach einem ziemlichen Abenteuer. Der Krieg, der Film, der Hund und mittendrin du. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Wir bleiben in Kontakt, würde ich vorschlagen.
Herzlichen Dank, lieber Gabor.
Gerade in Zeiten wie diesen, wo die Kriege längst nicht nur mit Bunkerbomben und Tarnkappenjets geführt werden, sondern auch mit Tweets, mit Propaganda von Mullahs, Militärs, Regierung aller Provenienz. Tja, da ist Journalismus gefragt. Und zwar Journalismus, der unabhängig ist, der hinter die Kulissen schaut, der kritisch bleibt, der sich nicht selber so wichtig nimmt, dass er von Journalismus auf Aktivismus umschaltet. Das genau ist unser Anspruch bei The Pioneer. Und ich möchte allen danken, die sich entschlossen haben, schon dabei zu sein. Ab sofort sind unsere Podcasts, die Newsletter, die Artikel erlebbar in einer ganz neuen Pioneer-App. Die ist fundiert, die ist werbefrei und ohne Geraune vom ewigen Weltuntergang. Denn der fällt auch in diesem Jahr aus. Ich verspreche es Ihnen. Unsere App enthält den anderen Blick, ist optisch auch gelungen. Sie will informieren und inspirieren. Also, wenn Sie noch kein Pionier sind, dann testen Sie doch einfach mal diese neue App. Und wenn Sie Pionier sind, laden Sie sie auch runter, damit Sie die neueste Fassung haben. Und dann geht's los. Kostenfrei zunächst für die Neulinge, ohne Kündigungsfrist, noch eine ganze Woche lang. Die Infos finden Sie auf thepioneer.de oder direkt in den Links, also in den Shownotes. Das ist unser Angebot und auch zugleich unser Dankeschön an Sie. Neugier lohnt sich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blickt man natürlich mit großen Augen in Richtung Nahost und damit auf eine sehr ungewisse Zukunft. Anne Schwedt an der Wall Street hat für uns die Märkte im Blick. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns, Anne, was bedeutet der neue Nahostkrieg für die Anleger? Was hörst, was fühlst du?
Ja, der neue Nahostkrieg sorgt natürlich aktuell für große Unsicherheit an den Finanzmärkten, nachdem die USA am Wochenende ja in den Konflikt eingegriffen und iranische Nuklearanlagen angegriffen haben, sind die Ölpreise deutlich gestiegen. Rohöl legte zeitweise um fast 4% zu. Die Angst ist einfach, dass die Straße von Hormuz blockiert werden könnte. Das ist ja eine der wichtigsten Ölrouten der Welt. Das treibt einfach die Sorge vor weiter steigenden Energiepreisen an. Am Abend rief die US-Regierung sogar China dazu auf, den Iran daran zu hindern, die Straße wirklich zu schließen. Für Anleger heißt das, die Aktienmärkte reagieren nervös. Viele Investoren ziehen sich aus Risikoanlagen zurück und setzen eher auf sichere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen. Vor allem Unternehmen aus dem Airline- und der Reisebranche geraten unter Druck, während Energie- und Rüstungswerte gefragt sind. Kurzfristig kann es zu starken Kursschwankungen kommen, vor allem wenn sich die Lage weiter zuspitzt oder der Iran tatsächlich den Ölfluss behindert. Im vorbörslichen Handel lagen die großen US-Indizes bis zu 0,5% im Minus. Das zeigt aber, ja, die Anleger sind nervös, aber nicht komplett überrascht oder schockiert, sodass es jetzt zu einem großen Crash oder so gekommen wäre. Langfristig hängt jetzt einfach viel davon ab, ob der Konflikt eingedämmt werden kann oder weiter eskaliert. Experten sehen aber aktuell noch keine Panik an den Märkten, aber die Unsicherheit bleibt hoch und jede neue Nachricht aus der Region kann die Kurse natürlich erneut bewegen.
Wir behalten die Folgen im Auge. Sag uns, was steht in dieser Woche sonst noch an für die Investoren?
Also abgesehen vom Nahostkonflikt, der natürlich weiter im Fokus steht, gibt es viele wichtige Wirtschaftsdaten. Am Freitag zum Beispiel kommt der Core PCE-Index raus. Das ist der bevorzugte Inflationsindikator der Notenbank und damit besonders wichtig für die Zinserwartungen. Außerdem wird die dritte Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal veröffentlicht. Und Fed-Chef Jerome Powell, der steht gleich zweimal im Rampenlicht. Am Dienstag und am Mittwoch legt er seinen halbjährlichen Bericht vor dem US-Kongress vor. Anleger hoffen da auf neue Hinweise zur künftigen Geldpolitik. Und auch die Ergebnisse des jährlichen Bankenstresstests der Federal Reserve wird am Freitag erwartet. Da ist besonders spannend, wie robust die großen US-Banken im Krisenfall dastehen. Und die Berichtssaison läuft auch weiter mit FedEx, Micron und Nike. Da ist auch besonders interessant, wie sie mit den aktuellen Konjunkturrisiken und Zöllen umgehen. Also echt einiges los hier an der Wall Street, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass es sich als Kunstwerk in Italien mittlerweile gefährlich lebt. Aber nicht, weil Kunstdiebe ihr Unwesen treiben, sondern weil die Ignoranz mancher Touristen gar keine Grenzen kennt. Für das perfekte Foto wird vieles in Kauf genommen. So jetzt geschehen in den berühmten Uffizien in Florenz. Ein Mann lehnt sich für ein Foto, das er schießen möchte, gegen das Herzstück der Ausstellung, ein barockes Porträt des Malers Gabbiani. Das Bild zeigt Ferdinando de Medici, den Großprinz der Toskana. Tja, dumm nur, dass das Gemälde nicht hinter Glas war, denn jetzt ist ein riesiger Riss in der Leinwand, weil der Mann das Gleichgewicht verlor und in das Bild plumpste. Das ist leider kein Einzelfall. Erst vor kurzem setzte sich ein Tourist, und zwar in Begleitung seiner Frau, im Museum von Verona auf einen mit Swarovski-Kristallen besetzten Stuhl des Künstlers Nicola Bolla. Der Stuhl, tja, was tut der Stuhl? Der kollabierte. Das Pärchen trat entsetzt die Flucht an und wird noch immer gesucht. Nicht alle Menschen sind offenbar dafür gemacht, Kunst einfach nur anzusehen und zu genießen. Viele wollen selbst in Aktion treten und sei es für ein Handyfoto. Manchmal hat man das Gefühl, die Vandalen sind zurück.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, welch großzügiger Geldsegen die 106 Kinder des Telegram-Gründers Pavel Durov erwartet. Zumindest mal, wenn sie Geduld mitbringen. Der russische Tech-Milliardär hat nämlich seine Gene weitläufig auf dieser Welt verbreitet. Zu den 6 Kindern aus 3 Beziehungen kommen noch um die 100 Kinder aus Samenspenden hinzu. Auf über 12 Länder soll sich diese Zahl der Sprösslinge verteilen. Und nun verkündet er, dass sein Vermögen, das wird so geschätzt auf 14 bis 17 Milliarden Dollar, dass sich das gleichmäßig auf alle 106 Nachkommen verteilen soll. Bei einer Summe von 15 Milliarden Dollar wären das so rund 140 Millionen Dollar pro Kind. Tja, der Trick, das Geld wird erst in 30 Jahren verteilt. Durov will, dass seine Kinder sich erstmal anstrengen. Recht hat er. Tja, aber die vielen Kinder haben vielleicht auch eine Erwartung. Sie wollen nicht nur Geld, sie wollen Gestaltungsmöglichkeiten. Unsere Kinder, das nur nebenbei, sind nicht dümmer als wir. Herbert Grönemeyer hat das letzte Wort heute Morgen. Kinder an die Macht. Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die Woche. Und morgen freuen wir, Sie und ich, uns auf meine Co-Herausgeberin Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Sie sind die wahren Anarchisten. Lieben das Chaos, träumen ab. Kennen keine Rechte, keine Pflichten. Ungebeugte Kraft, massenhaft. Ungestümer Stolz. Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen.